gehabt und es kommt jetzt als,
nein,
als
erster Satz. Nein, jetzt habe ich aufgenommen gehabt.
Okay.
Here we go.
Boom.
Welcome to the Fun Hour. Herr Jordan, Sie sagen ja gar nichts mehr.
Ich sehe Sie gar nicht mehr, Herr
Jordan. Natürlich, hier unten bin ich.
Nö, Sie sind da nicht. Ich sehe drei Lampen. Ja, das. Ja, come on. Du denkst, weil du so eine junge Mädchenfrisur hast, dass du deswegen so knapp über den Tisch guckst. Mach mal deine Kamera so hin, dass ich dich richtig sehe.
Es geht leider nicht, denn mein Tisch ist vollgemüllt, muss ich sagen.
Oh ja, und ist mir doch scheißegal, ich will dein Gesicht sehen. Ist mir kackegal, ob dein Tisch ja, vollgemüllt
überall
ist.
Überall steht was im Weg und ich müsste jetzt
noch aufräumen. Du musst doch einfach nur dein Handy ein bisschen aufrechter hinstellen und dann sehe ich dich besser.
Du, mein Handy hat keine Hülle oder so. Das heißt, mein Handy steht in so einem komischen Handystand von meiner Tochter, der auch schon, also... wenn ich den filmen
trotzdem
würde...
Trotzdem ein bisschen aufrechter muss es gehen. Oder du holst das Handy weiter runter und nimmst es in die Hand.
Nein, ich nehme es nicht in die Hand. Herzlich willkommen zu Jordan und Palm.
Ich mache jetzt ein Foto von dem, ein Screenshot, wie bescheuert. Und das setze ich dann überall online. Also überleg's dir gut.
Das sind meine Persönlichkeitsrechte und die werde ich natürlich dann auch hart vor Gericht einfordern.
So, Screenshot ist gemacht.
Oh, come on.
Also, come on. Hey, ich finde, das war eine richtig gute Card. Vielleicht nicht das, die Sachen, die man erwartet hat, waren richtig gut.
Ach, willst du über MMA reden?
Heute reden wir auf jeden Fall über
MMA. Ach so, da muss ich ja erstmal angucken, was da passiert ist heute Nacht.
Halt die Fresse. Bitte sag mir nicht, dass du nichts gesehen hast.
Nee, was war da?
Nee, sag mal, hast du alles gesehen oder so gut wie alles?
Ja, so gut wie alles. Super. Also, ich habe nur die ersten paar Early Prelim-Kämpfe nicht gesehen. Sonst habe ich alles gesehen, aber es gibt ja so viele andere Sachen, die auch besprechenswert wären, theoretisch.
Ja, aber ich will, lass uns kurz dann die MMA abfrühstücken und danach die anderen Besprechenswertes, was auch immer du da meinst, besprechen. Ja. Erstmal der große Kampf, in Anführungszeichen. Izzy gegen Jan. Knappe Sache für die Judges, obwohl ich finde schon, dass es, also so knapp war es jetzt auch nicht in meinen Augen. Also ich finde, das Ergebnis hat mich jetzt nicht überrascht und ich wäre eher so gewesen, dass ich verstanden hätte, wenn es einen Aufschrei gegeben hätte, wenn Izzy das zugeteilt bekommen hätte, auch wenn Joe Rogan und Co. so getan hätten, als wäre es jetzt alles offen, aber mich hat es nicht überrascht. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, der Kampf, wie er gelaufen ist, hat mich schon überrascht. Der Ausgang weniger. Ich fand die Art und Weise, wie der Kampf kommentiert wurde von Anik Rogan und DC, skandalös, meiner Meinung nach, weil in den ersten drei Runden haben eigentlich alle drei so getan, als hätte Blachowicz überhaupt keine Chance. Also da hieß es immer, er fällt auf die Finten rein, er kämpft hier Izzys Kampf und es ist ein reiner Kickbox-Kampf und das würde natürlich total Adesanya in die Karten spielen. Und also aus meiner Sicht hat Blachowicz die ersten zwei Runden gewonnen.
Was?
Ja, die ersten zwei Runden hat er aus meiner Sicht gewonnen. Nicht klar gewonnen im Sinne von, der hat Adesanya da outstruck oder sonst irgendwas, sondern es waren enge Runden, aber für mich hat Blachowicz die besseren Treffer gelandet. Adesanya wirkte, also als ob er einfach nochmal so ein bisschen braucht, um sich mit den Gegebenheiten auseinanderzusetzen, denn... Was wir komplett vergessen haben zu besprechen und was man deutlich gesehen hat aus meiner Sicht, war der Fakt, dass der Octagon natürlich wieder kleiner war im Apex Center. Das merkst du einfach. Also du hast ein paar Mal die Situation gehabt, dass Adesanya nach hinten weggehen wollte und dann schon am Käfig stand. Es fehlen da einfach insgesamt 5 Quadratmeter.
Aber das hat doch Jan viel zu wenig instrumentalisiert. Und ich muss sagen, zu dem Kommentieren, was du gerade sagtest, ich habe das, was erst in der zweiten Runde gesagt wurde, nämlich, dass er die ganze Zeit auf die Finten reinfällt. Ich musste in der ersten Runde einmal richtig gehend lachen, weil, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, da hat Izzy einen Drehkick angekündigt und Jan ist, als ob er den Drehkick auch durchgeführt hätte, so richtig in den Zaun geflogen.
Ja.
Und der nächste Screenshot für unsere Facebook-Seite. Nein, nein. Auf jeden Fall. Nee, da mache ich unsere Show kaputt. Wenn die Leute sehen, wie unglaublich scheiße du gerade aussiehst, dann will das keiner mehr sich anhören. Hast du mir zugehört,
überhaupt, ja, was ich gesagt habe? Natürlich habe ich dir zugehört.
Ich, und das fand ich echt lustig. Da gab es echt wirklich einen Moment, wo Izzy den Drehkick angedingst hat in der ersten Runde und Blachowicz echt so aus. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Blachowicz, wie sie ihn in Amerika nennen, dabei heißt der hundertprozentig Blachowicz.
Er heißt Blachowicz und eigentlich nennen ihn auch alle so.
Nee, sagen alle Blachowicz, weil sie natürlich nicht aussprechen können in Amerika. Zeig mir einmal Dana White, dass er Blachowicz sagt. Auf jeden Fall, da ist er wirklich richtig gehend in den Zaun geflogen vom Oktagon. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, was aber auch vorher schon eigentlich klar war, dass die beiden sehr großen Respekt voreinander hatten und dass das natürlich nicht so einen, was sich viele oft hatten, dass da sofort so ein Knockout in der ersten Runde, die waren beide
sehr... Das hat, glaube ich, keiner so vorher
erhofft, gesagt. ja, ich glaube, nee, ich kenne einen, der hat im letzten Cast zum Beispiel gesagt, wenn der ihn ausknockt, das wäre eine geile Sensation oder so.
Naja, ich habe gesagt, dass Blachowicz immer die Möglichkeit hat, durch seine Power einen Kämpfer auszunocken.
Und da hat natürlich trotzdem der eine oder andere drauf gehofft, dass es so einen... Oh, Blachowicz selber hat ja auch gesagt, er würde ihn am liebsten in der zweiten Runde mit einem Kick, das war seine Voraussage.
Ja, ist doch klar, keiner hat Bock auf 5 Runden und dann eine enge Decision. Und es war durchaus ein enger Kampf und der Game Changer war am Ende die schlechte Takedown-Defense von Adesanya und dazu das Gewicht von Jan Blachowicz. Aber ich bin der Meinung, dass Adesanya grundsätzlich an seiner Takedown-Defense weiterarbeiten muss. Ich glaube, er hat sich da vielleicht auch ein bisschen zu sicher gefühlt, nachdem er gegen gute Ringer zuletzt in seiner Division Takedowns verhindern konnte. Aber man darf nicht vergessen, die Jungs, gegen die er da gekämpft hat, die gehen nicht so all in Sachen Takedowns. Ich finde, das hast du bei Jan Blachowicz am Anfang auch gemerkt. Der hat ja nicht sofort versucht, mit Takedowns den Kampf auf den Boden zu verlagern. Du musst halt wahnsinnig vorsichtig sein, wenn du diese Takedowns gegen Adesanya durchziehen willst, weil er so kreativ ist mit seinem Striking. Du musst da nicht nur mit einem Knie oder mit einem Uppercut rechnen. Der ist da durchaus in der Lage, anderweitig Profit rauszuschlagen. Deswegen fand ich die Herangehensweise so im Nachhinein von Jan Blachowicz eigentlich ganz okay. Er hat sich in den ersten 2 Runden teuer verkauft, fand ich, und das in einem Kickbox-Kampf. Und da hätten, glaube ich, viele gedacht, dass Adesanya deutlich davonziehen wird. In der dritten Runde fand ich dann Adesanya den besseren Kämpfer, hat ein bisschen die Pace erhöht und das hat dann auch gleich Blachowicz so ein bisschen zu kämpfen gegeben. Und ich glaube, daraus resultierte dann der Entschluss, wir verlagern den Kampf auf den Boden. Und da hast du halt gesehen, dass das Gewicht zum einen und die Skills, also das fand ich auch so ein bisschen unfair, dass alles nur auf das Gewicht geschoben wurde. Natürlich, das spielt eine große Rolle, das möchte ich hier gar nicht unter den Tisch kehren, aber das sind auch Skills, die du da einfach siehst von Jan Blachowicz. Das ist ein guter Ringer.
Punkt. Izzy hat nämlich, man muss auch mal dazu sagen, Izzy hat ja gerade seinen lilanen Jiu-Jitsu-Gürtel bekommen. Und der ist ja nicht schlecht am Boden. Und er hat ja auch alles genau bilderbuchmäßig versucht, was man versuchen hätte können. Also Joe Rogan hat ja teilweise sogar angekündigt, so, und jetzt muss er das machen. Und dann hat Blachowicz ihm einfach keinen Raum gegeben. Und zum Takedown muss man natürlich sagen, dass Blachowicz natürlich auch da sein Gewicht zum Vorteil war. Wahrscheinlich hätte Izzy jemanden mit selbem Gewicht wäre nicht so schnell zu Fall gekommen. Aber ich sehe es ähnlich wie du.
Die Defense war scheiße. Die Defense von Adesanya war scheiße. Also da, ja.
Ja, aber er ist zurückgegangen. Er war immer in diesem Silva-mäßigen Hohlrücken, um mit dem Kopf auszuweichen. Und dann ist ja Blachowicz immer erfolgreich reingegangen. Ja? Und ich glaube,
erklären, Philipp, damit du weißt, was Blachowicz sich dabei gedacht hat, erwartet, bis Adesanyas Kopf hinter dem Schwerpunkt des Körpers ist. Das ist der ideale Zeitpunkt.
Das sage ich ja gerade.
So kann man es besser erklären. Ja, kein Mensch verstehen, wie du das jetzt gerade gesagt hast.
Echten Topper, die wissen genau, du wusstest, was ich meine.
Das ist der ideale Zeitpunkt, um den Takedown dann anzusetzen. Deswegen bereitest du den in der Regel mit einem Jab oder mit einer Overhand Right, je nachdem, wie halt deine Ausgangsposition ist, vor, dass der Kämpfer zurückweicht. Und da ist eigentlich Adesanya prädestiniert für, dass er dann ausweicht nach hinten, sein Gewicht verlagert. Und dann ist er natürlich empfänglich für einen Single Leg oder am besten natürlich für einen Double Leg Takedown. Und da natürlich spielt das Gewicht eine Rolle. Also das.
Ja, weil du siehst, dass er in den Zeitlupen, er ist dann trotzdem noch mit den Beinen nach hinten gesprungen, aber das hat einfach, der hatte da nicht mehr genügend Moment, oder beziehungsweise Blažević hatte so viel Momentum. Ich fand aber erstens, was mich überrascht hat, ist, oder nicht überrascht hat, aber was man auch mal erwähnen kann, weil Izzy ja oft als cocky und arrogant und so weiter.
Ja.
Izzy hat heute ein Foto gepostet, so ein richtig, also das, was er auch bei Costa andersrum gepostet hat, er hat so ein Foto gepostet, wie er so richtig sein Gesicht Knautschzone ist und hat dazu geschrieben Polish Power, I tasted it, und hat so ein Pizzastück dazu gemacht. Also er hat sich praktisch selber ein bisschen lächerlich gemacht, also nicht lächerlich gemacht, aber er ist auf jeden Fall nicht.
Er konnte über sich selber lachen, so ein Stück weit.
Er hat
das als voll guter Verlierer
und er war angenommen. Ein absolut fairer, er hat auch sofort, er hat nicht einmal so, oh Mann oder so, was man ja bei so einer in Anführungszeichen knappen Entscheidung durchaus erwarten kann bei einem Kämpfer, dass er so ein bisschen hofft.
Naja, und dann ja nicht so knapp, ist er ja, Philipp.
Nein, aber eben, genau, sage ich auch. Ich sag ja auch, es war nicht so knapp, wie Joe Rogan und Dings getan haben. Aber also ich hätte es eher, wenn ich echt gedacht, wenn die das Izzy geben, dann gibt's einen Aufschrei und eigentlich zu Recht. Aber er hat sofort geklatscht und ich habe schon andere Kämpfer gesehen, die viel deutlicher. Also es gab zum Beispiel jemanden, der noch seine Hand in die Höhe gehalten hat, obwohl da wirklich alles klar war. Und das war auch ein sehr interessanter Wettkampf. Aber
da muss ich ganz kurz auch einhaken. Das ist manchmal wirklich schwer, glaube ich, nachzuvollziehen. Wenn du im Kampf bist, da hast du manchmal das Gefühl, dass du vieles richtig machst. Und du darfst nicht vergessen, viele Aktionen, die du als Kämpfer für gut bewertest, zum Beispiel Schläge auf die Deckung, die wertest du ja nicht gegen dich. Es gibt ganz oft Judges und auch Kommentatoren, die das dann trotzdem hypen. Also es kann dann zum Beispiel einfach gerade jetzt bei diesem Apex Center ein lauter Schlag sein, der...
Ja, und dann macht Joe Rogan links, weil es genau, klatscht, und, aber das, es geht das, voll in die Deckung. Ja,
das,
ja, ja.
Das sorgt halt dafür, dass du auf den Punktzetteln plötzlich ins Hintertreffen gerätst und aber für dich eigentlich ganz gut im Rennen bist. Also du siehst, du blockst alles, du schlägst vielleicht nicht so häufig wie dein Gegner, triffst dafür aber häufiger, also deine Accuracy, also wie sagt man das, du bist sehr akkurat in deinen Schlägen, aber dein Output ist nicht so hoch und trotzdem verlierst du am Ende den Kampf. Das ist immer das Problem halt. Deswegen der alte Spruch, du sollst den Kampf praktisch nicht in die Hände der Punktrichter legen,
aber es
ist natürlich leichter gesagt als getan. Also ich fand, um das jetzt hier wirklich nochmal zu sagen, ich fand eigentlich, dass die wirklich outstanding Performance hier von Jan Blachowicz kam, weil er erneut in den Kampf geschickt wurde, mehr oder weniger so als Beiwerk. Ja? Also die Show war da, oder
obwohl der Arm war angerichtet. Obwohl, das jetzt auch ein bisschen totgespielt, oder? Dass er immer so sagt,
nein, es ist einfach so. Also wenn du den letzten Kampf gegen Dominic Reyes siehst, das war ja einfach auch, ja, gegen wen soll Dominic Reyes jetzt seinen Titel gewinnen? Also im Endeffekt war das die Geschichte des Kampfes. Wer soll jetzt das Opfer für Dominic Reyes sein? Und ich dachte damals schon, Leute, also... es ist immer noch MMA, erstens, und zweitens sind die Leute, die da in der Light Heavyweight Division kämpfen, nicht schlecht. Die sehen nur oft schlecht aus, wenn sie dann nämlich einen Titelkampf gegen Jon Jones in der Regel auf die Mütze bekommen, aber das sind gute Kämpfer. Und jetzt muss ich wirklich sagen, also Jan Blachowicz hat sich grundsätzlich sehr, sehr gut präsentiert hier an diesem Abend, auch mit der Art und Weise, wie er dann im Post-Fight-Interview direkt Glover Teixeira, den eigentlich Number-One-Contender, als seinen nächsten Gegner auserkoren hat. Auch das hat Klasse. Da gibt's auch andere, die jetzt erstmal Jon Jones herausfordern würden, weil da halt das Geld liegt, sage ich jetzt mal. Aber Jan Blachowicz ist einfach wirklich fast schon ein älteres Statement dieser MMA-Geschichte. Ja. Und ich ziehe da meinen Hut vor. Die Entwicklung, die er genommen hat, davor ziehe ich meinen Hut. Also das ist jemand, der sich ständig weiterentwickelt.
Und er ist auch einfach ein grundsympathischer Typ,
absolut, muss man auch mal sagen. Das ist jemand, da kann ich mir gut vorstellen, dass der auch in 20 oder 25 Jahren mit dem Sport noch was zu tun hat, als natürlich dann als Trainer oder so. Also ich gehe davon aus, dass der sowas in der Art dann machen wird. Du merkst einfach, das ist ein Vollblut-MMA-Kämpfer. Und ja, ich habe große Hochachtung vor diesem Kämpfer, der, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, der auch unter dem Druck, ja, der da ja vorherrscht bei so einem Main-Event gegen so einen gehypten
und Kämpfer, auch unter dem zerbricht. Druck, du bist ja kein echter, also ja, weißt du, so bist der Beltholder, hast es dir ja nicht so richtig verdient, der gegen den Champion. Ich fand es sehr überzeugend, noch überzeugend, also ich war wirklich, das war wirklich der Hammer. Da hatte ich mir ein bisschen mehr wieder erhofft. war und eben mindestens so sympathisch, aber fast unschlagbar, Amanda Nunes.
Ja.
Was war das bitte für eine Performance? Und wie es da geklatscht hat, ich glaube, ganzen Abend kam keine Fäuste so laut geklatscht, wie das, was die der Megan Anderson eingeschenkt hat. Das war wirklich hart. Und ich hatte mir ein bisschen was von Megan Anderson erhofft, irgendwie, dass das jetzt mal jemand ist, der Paroli bietet. Ich glaube aber, die kam überhaupt gar nicht rein. Die hat am Anfang irgendwie einen gegen den Kopf bekommen und danach hat die nicht mehr einen Kampf gefunden und dann war das Ding halt recht schnell zu Ende. Ich könnte mir vorstellen, wenn es da jemals noch ein Rematch geben würde, dass sie da nicht ganz so arm aussieht.
Also mir fällt jetzt spontan kein Superlativ ein für Amanda Nunes und die hat das Problem, dass sie zu gut ist, um dass wir überhaupt verstehen, wie gut sie eigentlich ist. Ja, also man nimmt das irgendwie alles so hin und denkt sich so, ja klar, Ronda Rousey, die war mehr oder weniger durch nach der Holly Holm Nummer. Misha Tate war auch nicht mehr so, wie sie, keine Ahnung, zu Strikeforce-Zeiten und zu Beginn ihrer UFC-Karriere war. Dann kämpft sie gegen Cyborg und ja, auch da muss man sagen, hat die noch dieselbe Power gehabt wie früher. Also alles, es wurde jetzt nicht so direkt in Frage gestellt, aber man findet eine Antwort, ja. Also man sitzt ja dann meistens vorm Fernseher, geht davon aus, es wird jetzt hier ein kompetitiver Titelkampf, ja. Also ist ja jetzt nicht so, dass Megan Anderson einfach nur Fallobst ist. Das ist eine gute Kämpferin. Ist mit Sicherheit keine Kämpferin, die ich jetzt sofort auf der Karte hätte, wenn es darum geht, einen Titelkampf zu bekommen, aber in dieser Contender-Armen.
Auf jeden Fall up and coming für die Zukunft, jemand, wo man dachte, da könnte nochmal was Richtiges, kann ja vielleicht übrigens auch noch.
Ja, ich will sagen, in dieser Division, ja, wo es halt wenig Contender gibt, ist sie definitiv die Nummer 1 Herausforderin. Momentan würde ich das so sehen. Und dann kommt Amanda Nunes und lässt es halt wirklich aussehen wie, ja, also Klinik. Als ob Megan Anderson da nichts zu suchen hätte in diesem Oktagon. Und was mir aufgefallen ist, es kann natürlich sein, dass man das jetzt so im Nachhinein einfach beurteilt, aber ich habe mir den Kampf natürlich mehrfach angeguckt, weil er war so kurz, dass man...
Ich auch. Das hat auch Spaß
gemacht. Und das Spektakuläre war, aus meiner Sicht, beim Entrance siehst du bei Megan Anderson schon, also so habe ich empfunden, als ob sie grumbled unter diesem Spotlight, sage ich jetzt mal. Also,
halt mal. Recordest du?
Ja, klar.
Okay, gut. Entschuldigung.
Für mich machte das den Eindruck, als ob die Bühne für sie zu groß ist. Also sie wirkte sehr nervös schon beim Entrance. Dann als James Krause mit ihr diesen Pep-Talk gemacht hat, kurz bevor es in den Oktagon ging, ihr fehlte komplett die Lockerheit. Und so war es dann auch im Oktagon. Sie war enorm stiff und war wirklich, also DC hat das einmal gut beschrieben, war wie so ein Reh, das im Scheinwerferlicht stand und gar nicht so richtig wusste, was sie jetzt machen muss. Also sie wusste nicht, muss ich jetzt versuchen, irgendwie Amanda Nunes aus dem Weg zu gehen? Soll ich den Clinch suchen? Also sie war total überfordert mit Amanda Nunes und ja, also ich war wirklich ein bisschen enttäuscht von Megan Anderson, aber ehrlich gesagt, also keiner hat, glaube ich, damit gerechnet,
dass sie den Kampf gewinnt. Ich glaube, die erste Linke oder was das war, hat die einfach so ein bisschen gerockt und danach war die war einfach nicht mehr, die hat nicht mehr den Kampf gefunden, die hat dann nur noch überlebt und das hat sie eben auch nicht.
Ja, also, es ist schade, weil es wäre halt cool, wenn es da jetzt eine weitere Frauendivision gäbe, die ja viele kompetitive Kämpfe hätte. Also ich mag grundsätzlich Frauen-MMA, aber du hast halt einfach nur zwei oder drei Divisions, die wirklich so richtig rocken, also Strawweight, Flyweight und dann Bantamweight. Und ich würde es cool finden, wenn die Featherweight-Division auch noch
eine Top-Contender hätte. Welche Division ist nochmal diese unglaublich unsympathische Polin und die von der Chinesin zu Brei geschlagen wurde?
Also ich gehe davon aus, du meinst Johanna Jędrzejczyk, aber ich finde die gar nicht so unsympathisch.
Ey, wie die den Conor macht, es ist ekelhaft. Wie die bei den Weigh-ins und was weiß ich was, ich finde es so peinlich. Und deswegen fand ich so geil, wie diese Chinesin, die so humble geblieben ist bei diesem Präsentieren, ja. Und dann, wie die ihr die Stirn zum Ballon geschlagen hat, sowas hat man selten gesehen.
Das ist auch so. Leider bei Joanna Jędrzejczyk sieht man das sehr oft. Sie ist da sehr anfällig für Hämatome. Also es ist wirklich so, die braucht nicht viele Treffer, um direkt dann wirklich so einen Ballonkopf zu bekommen. Also selbst in den Kämpfen, als sie ihre Gegnerin outclassed hat, also selbst da hast du oft solche Situationen gehabt, dass sie dann einen riesen Beuler am Kopf hatte. Also von zwei, drei guten Treffern ihrer Kontrahentin. Und keine Ahnung, ob das irgendwas dann...
Weiß nicht, ich mag sie trotzdem, ich finde ihre okay. Art total unsympathisch. Dann kommen wir zum ersten großen, Skandal ist vielleicht ein bisschen großes Wort, aber auf jeden Fall mal etwas, was man so nicht erwartet hat. Ich habe es komischerweise in der Sekunde, in der es passiert ist, habe ich es voll ankommen sehen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe nicht voll auf die Hände geachtet von dem guten Aljamain Sterling. Und da hat der Piotr Jan, der hat ihm halt einfach mal so ein richtig schön illegales Knie auf den Kopf gehauen. Und ich möchte zu dem Kampf auch einiges sagen, weil ich fand, es wurde so getan, was ja auch stimmt irgendwo, als hätte Piotr Jan ihn komplett outgeclassed. Ich bin aber wirklich sehr fasziniert, mit was für einer Power und wie fit Aljamain Sterling war und wie er einfach ohne Ende draufgegangen ist. Und das finde ich, von dem erwarte ich mir noch viel. Ich meine, jetzt hat er sowieso den Gürtel, mit dem er nicht glücklich ist, glaube ich. Also nicht unter den Umständen. Wie hast du es gesehen? Ich finde, Joe Rogan hat völlig recht gehabt. Was willst du machen? Der Typ, wenn der jetzt weitergekämpft hätte, das hat ihm ja auch keiner empfohlen, du hast doch wirklich gesehen, dass ihn das Ding böse gerockt hat, dann wäre er, also hätte er sein Leben in Gefahr gebracht, glaube ich sogar, ja, weil der war wirklich nicht fit mehr auf dem Bein. Und gleichzeitig, er hätte so einen extremen Nachteil gehabt durch so ein unfaires Knie, das wäre ja auch da nicht mehr fair gewesen. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, dass der gute Jan selber schuld ist, dass er das gemacht hat. Andererseits denke ich, dass es wahrscheinlich irgendwie, es ist immer noch nicht deutlich, ob er irgendwas Falsches von seinem Corner gehört hat, aber er hat nur auf die Hände geachtet, glaube ich, hat er gesagt. Und hat nicht gemerkt, Audio, dass das Knie unten war. Nee, ja, es gibt Audio, aber er hat selber in der Pressekonferenz hat er gemeint, er hat nur auf die Hände geachtet und als die oben waren, hat er eben nicht mehr gemerkt, dass sein Knie unten war. Ich fand es ein bisschen unsportlich, nachdem wie übel Sterling da auf dem Boden lag, wie man richtig, also wie der auch nicht happy war oder so und ich glaube auch nicht geschauspielert hat, dass er dann, als sie sich gegenüberstehen da so, als sie dann beim Callen, dass er dann so die eine Hand hochhebt, das fand ich irgendwie ein bisschen unsportlich, muss ich sagen. Aber sonst hat er natürlich unglaublich, dem seine Takedowns fand ich wirklich beeindruckend. Wie der teilweise so Fußfeger gemacht hat und ich fand ihn, also nicht Takedowns, sondern, wie nennt man das denn, Throwdowns.
Ich weiß, was du meinst, die Traps nennt man die. Das stimmt, die waren gut, aber ich muss kurz was sagen zu der ganzen Aktion von Piotr Jan. Also erstens mal kann ich mir gut vorstellen, dass du später bei der Pressekonferenz erstmal deine Ecke schützen möchtest. Denn relativ schnell wurde ja dann im Internet und auch bei den Kommentatoren, was ich auch für problematisch halte, plötzlich die Ecke von Piotr Jan beschuldigt, dass sie ihm das okay gegeben hätte und er das Knie dann...
Okay, sie haben halt geschrieben, hau ihn.
Moment.
Geschrieben, oder
es steht immer noch ein Kämpfer im Oktagon, der die Regeln kennen sollte. Und es ist ja, genau, nachvollziehbar, dass du vielleicht in manchen Situationen irgendwie das Go deiner Ecke dir nochmal einholst. Aber wenn du dir nicht sicher bist, dann lass es halt einfach. Ja, also das ist...
Ja, aber weißt du was?
Nein, Moment, lass mich mal ganz kurz zu Ende führen jetzt. Das ist das eine. Das andere ist, dass du in den Situationen, wo ein Kämpfer durch eine illegale Aktion zu Boden geschickt wird, eigentlich niemals die Entscheidung dem Kämpfer überlassen solltest, ob er weiterkämpfen kann oder nicht. Er sieht immer aus wie der letzte Vollidiot. Kämpft er weiter, geht eine Minute später K.O., sagen alle, ja, warum kämpfst du denn da weiter? Kämpft er nicht weiter und gewinnt den Kampf und dann auch noch den Titel, heißt es danach, ja, der hat geschauspielert, das geht doch nicht, du kannst doch nicht so einen Titel gewinnen. Eigentlich muss hier der Referee ganz klar immer dann für den Gefaulten, nenne ich es jetzt einfach mal, Kämpfer entscheiden und nicht
genau, der Kämpfer. Der Kämpfer sollte überhaupt nicht mehr darüber entscheiden sollen. Ich finde, der Referee sollte entscheiden. Ich meine, dass das bei so einem Eye-Poke so gehandhabt wird, finde ich völlig okay.
Ja. Nein, selbst da finde ich es auch nicht in Ordnung, weil ein Kämpfer wird niemals, wenn er leicht verschwommen sieht, sagen, ja, ist kein Problem, es ist ein Problem, ich höre auf. Das ist einfach grundsätzlich die falsche Herangehensweise, den Kämpfer entscheiden zu lassen. Weil er hat ja keinen Fehler gemacht, ja. Er ist aber so oder so der Benachteiligte. Also es ist ja einfach so, es ist ja ein Fakt gewesen, dass er jetzt, bleibt mal bei dem Kampf, das Knie an den Kopf bekommt. Ob geschauspielert oder nicht, es war ein ganz klarer Schlag gegen den Kopf. Ja, also darüber brauchen wir ja nicht diskutieren. Welche Wirkung der Schlag jetzt wirklich hatte, darf dabei eigentlich nicht die große Rolle spielen, sondern entscheidend ist...
Genau, dafür gibt es die Regeln ja eigentlich.
Genau, klarer Treffer gegen den Kopf. In dem Fall ging Aljamain Sterling auch noch zu Boden. Das war aus meiner Sicht definitiv nicht geschauspielt. Was danach kam, ich weiß es nicht. So, Benefit
auf die Aussage jetzt mal. Ja, dass er immer wieder versucht hat auszusteigen, da habe ich auch gedacht, aber trotzdem glaube ich ihm insofern, weil er er auch als das Ding schon lange gecallt war, nicht gut aussah. Und man hat ja auch gesehen, dass er sich nicht in irgendeiner Weise freut. Ich wollte noch eins sagen zu Piotr.
Er wäre dumm, hätte er weitergekämpft. Also wie dumm kannst du denn als Kämpfer sein, in so einem Moment weiterzukämpfen? Du gehst zu Boden, der Kampf entgleitet dir, das merkst du als Kämpfer. Und Aljamain Sterling hat das schon gemerkt, dass der Kampf ihm langsam entglitten ist. Er wirkte so ein bisschen desperate, weil der Plan nicht so richtig aufging. Hohe Pace, Jan konnte diese Pace mitgehen. Die Takedowns haben nicht so einfach geklappt, wie sich das Aljamain Sterling vorgestellt hat. Wenn sie geklappt haben, hat er sie zwar durchführen können, aber Jan nie auf dem Boden halten können und somit nie in Gefahr bringen können in Sachen Submissions oder so. Also der ganze Gameplan, den sie sich überlegt haben, der geht nicht auf. Und jetzt hast du hier so eine Situation, wo du auch noch ein Illegal Knee abbekommst. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn er da aufgestanden wäre und hätte weitergekämpft und den Kampf anschließend verloren, also dann würden wir jetzt darüber sprechen, wie blöd er eigentlich ist, dass er da nochmal aufsteht und versucht, das Ding über die Zeit zu bringen. Ich fand das völlig in Ordnung, so wie es gelaufen ist. Und jetzt gibt es halt das Rematch.
Ich auch.
Und dann sieht man weiter. Also ich finde das jetzt
keine große Katastrophe. Also ich glaube, das war, dass Piotr das dann wieder sich zurückholen wird. Aber ich fand wirklich, dass Sterling super gekämpft hat. Ich möchte noch eins sagen zu diesem, was du vorhin gesagt hast, mit dem, er ist ein Kämpfer, er muss die Regeln kennen und so weiter. Und ich wollte nur sagen, nicht, dass ich das nicht, da nicht deiner Meinung bin, ich glaube, dass du völlig recht hast, aber ich weiß zum Beispiel, ja, dass, und das nicht mal beim Boxen, sondern beim Laufen zum Beispiel, wenn ich 2-3 Stunden laufe, ja, also eine extreme körperliche Anstrengung, dass dein Hirn, und da ist ja nochmal eine ganz andere Spannung, unter der du stehst, dass du, glaube ich, schon als Boxer sehr, oder als Kämpfer generell sehr froh bist, wenn der irgendwann dir von der Seite gesagt wird, hey, mach das, mach das, mach das, dass du einfach gar nicht mehr selber auch so ein bisschen, ist auch ein bisschen Verantwortung abgeben, also Verantwortung nicht jetzt, um danach sagen zu können, der was, sondern Verantwortung für dich selber so. Das macht es einfach angenehmer, wenn du nicht mehr selber denken musst. Dafür gibt es eben Coaches. Von daher, ich kann mir schon vorstellen, dass er dachte, wenn die jetzt sagen, dann wird safe sein. Also dann wird das Knie oben sein oder irgendwas. Deswegen haben die es gesagt. Und dann ist dann so eine Millisekunde, um da was zu entscheiden, wahrscheinlich nicht mehr so groß. Ich würde es trotzdem irgendwie Sterling gönnen, im Rematch auf faire Weise zu gewinnen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber was ich bislang gesehen habe von beiden Kämpfern, lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster und behaupte, von 10 Kämpfen gewinnt Piotr Jan 9. Also ja, für mich auch. War...
Der war besser, eindeutig.
Für mich die Art und Weise, wie beide Kämpfer kämpfen, da hast du schon deutlich gesehen, dass Piotr Jan einfach ein Champion ist. Und Aljamain Sterling ist ein wunderbarer Kämpfer, ein hervorragender Kämpfer mit wirklich unglaublich gutem Ground Game. Möchte ich gar nicht in Frage stellen. Hat auch gute Aktionen. Aber weißt du, was mir zum Beispiel, das wurde auch im Kampf angesprochen, was mir zum Beispiel zu denken gegeben hat, war die ganzen Spinning-Geschichten, die er da versucht hat. Also
Weltklasse-Kämpfer. Todesgefährlich den Rücken immer zu dem gedreht und dann am Ende in einer Geschwindigkeit, wo ich als Coach gesagt hätte, du machst nichts mehr mit Spinning, mein Freund.
Oder anders,
sonst ein Champion, ist das dein Ende.
Ein Champion erkennt das, dass diese Aktionen wenig bringen und wenn überhaupt, dann bringen sie nur ihn selber in Gefahr. Und daraus hat er überhaupt nicht gelernt. Er hat es immer wieder versucht.
Ja, ich weiß.
Und selbst
und am Ende war es lächerlich.
Ja, selbst
war es langsam drehen. Entschuldigung.
Ja, selbst dass er keine Power mehr hatte, hast du ja jetzt gesagt, also merkst du halt einfach, dass die Aktionen immer langsamer wurden und nicht nur langsamer, sondern auch ineffektiver. Also das heißt, wenn er dann was gelandet hat, hat es noch nicht mal denselben Effekt gehabt wie zuvor. Also musst du dich halt hier fragen, okay, merkt er das selber nicht? Wenn ja, merkt es die Ecke nicht? Hört er nicht auf seine Ecke? Was ist da jetzt genau schiefgelaufen? Aber ich meine, ich begleite Aljamain Sterling als Kämpfer seit Jahren. Also das ist für mich... Ein Kämpfer, den kenne ich, würde ich behaupten, in- und auswendig. Und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass Aljamain Sterling wirklich, wirklich Championship-Potenzial hat. Damit meine ich, dass er den Titel gewinnen und halten kann. Also es kann immer mal irgendwie passieren, dass du einen Titel gewinnst, haben wir ja jetzt gesehen. Aber dass er ihn wirklich verteidigen kann in dieser Division, ich sehe es bei ihm nicht. Ich freue mich für ihn, wenn er mich Lügen straft, aber ich mache einfach ein Fragezeichen dahinter.
Ich sehe es genauso.
Ja.
Obwohl ich ihn trotzdem sympathischer fand. Ich fand es auch einfach gut, dass er so nonstop immerhin alles gegeben hat. Auch wenn er überhaupt sein Tank völlig leer war, hat er noch versucht, 180 zu fahren. Und das alleine mag ich sehr. Zum Thema Tank auf 180 fahren.
Da muss man was dazu sagen. Das ist auch wirklich die Mentalität seines Gyms. Also dafür steht Longo Serra oder dann jetzt auch Longo Whiteman. Das ist ja dieses New Jersey Gym von Matt Serra und Ray Longo. Und dafür stehen die einfach, dass die ihre Kämpfer durchziehen bis zum geht nicht mehr. Das sind halt so typische Ringer, die einfach wirklich bis auf den letzten Tropfen Blut mehr oder weniger kämpfen und erst dann aufgeben, wenn gar nichts mehr geht. Und das hat er natürlich auch hier gezeigt. Und er wird auch wieder zurückkommen, der wird Kämpfe gewinnen, gar keine Frage. Der hat jetzt nochmal seinen Titelkampf, aber ich vermute,
der wird ihn verlieren, das sind wir uns so einig. Zum Thema Gyms und entsprechend, glaube ich, als Fallobst eingeplant, war der gute Kennedy. Und dieser Kampf...
Kennedy?
Carlos Ulberg.
Achso, den habe ich noch nicht gesehen. Das ist
oh Early mein Prelims. Gott! Oh mein Gott! Die müsstest du eigentlich jetzt nebenbei angucken, ohne Ton. Es ist ein unglaublicher Kampf. Weil Carlos Ulberg oder Ulberg, ich weiß nicht,
wie man ihn ausspricht, heißt er.
Ulberg, ja. Ging rein und hat so Gas gegeben und man hat echt gedacht, ey, man hat einfach gedacht, so wie wenn dieser Kennedy Nsechukwu oder wie der heißt.
Nsechukwu.
Ja, den kenn ich.
Ja.
Jetzt pass auf, dass der, kennst du das früher bei so Decathlon-Spielen auf dem Commodore 64, wenn man zu schnell am Anfang gelaufen ist, dann war irgendwann, sind die Figuren wie in Zeitlupe gelaufen und der Kennedy hat eigentlich, sah das so aus, als hätte der eine einen Spieler, der auf Superboost ist und der andere in diesem Kampfspiel einen Spieler, der komplett gassed out ist von Anfang an. Es war einfach, der eine war super schnell und der andere war Zeitlupe. Aber das Komische ist, dass der Ulberg die ganze Zeit seine Fresse, also das Erste, was ich gelernt habe beim Boxen, was unglaublich nervig ist übrigens beim Trainieren, weil man es einfach nicht gewohnt ist, ist das Kinn unten zu halten. Und der hat seine Fresse die ganze Zeit sowas von ins Bild gehalten. Und ab und zu hat der gute Kennedy Nsechukwu, hat ihm halt ab und zu mal gerockt. Und das war wirklich so ein Kampf, da ging es die ganze Zeit hin und her. Und der Ulberg hat so geil Gas gegeben und ich glaube, der war auch sowas von fest überzeugt, dass er gewinnen wird. Und ja, manchmal geht's in der MMA halt in der UFC anders, als man denkt. Und der gute Kennedy, der wahrscheinlich so ein bisschen von dem Gym von Ulberg als Fallobst für auf dem Weg nach oben eingeplant war, hat ihn einfach mal K.O. geschlagen. Und das fand ich irgendwie sehr lustig. Obwohl er sehr langsam haut. Guckst du es dir nebenan gerade?
Nee, ich guck's mir nicht an. Aber ich weiß halt über Nsechukwu, dass das definitiv jetzt keiner ist, den man als Fallobst oder so eingeplant hat. Also das ist definitiv ein Kämpfer.
Man hat's ihn bei der Pressekonferenz gefragt und hat gesagt, er glaubt dran, dass das so war.
Also man konnte ja seine Karriere sehr gut verfolgen, weil viel auf dem Fight Pass lief. Also ich glaube, die meisten... Er war
anderthalb Jahre weg, ne?
Ja, gut. Das war jetzt zum Beispiel dann... jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Makachev auch. Also das heißt ja erstmal nichts, aber ich weiß, was du meinst. Das kann natürlich auch ein Faktor sein. Aber grundsätzlich war das für mich schon ein Kämpfer, der gute Leistung gezeigt hat. Wie gesagt, die meisten Kämpfe von ihm konnte man auf dem Fight Pass sehen, schon bei LFA-Zeiten oder zu LFA-Zeiten. Hat man ihn auf dem Fight Pass gesehen und ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, bis auf drei Kämpfe oder so, bis auf drei Profikämpfe, konntest du alle Kämpfe von ihm auf dem Fight Pass sehen und er hat ja auch alles gewonnen, bis auf den Kampf gegen Paul Craig und da muss man sagen, den hat er eigentlich auch verloren, den hat er auch eigentlich auch gewonnen und Paul Craig hat da wirklich kurz vor Schluss dann noch diesen Triangle Choke ausgepackt, aber eigentlich hätte er den auch gewonnen und dann wäre er halt hier als unbesiegter Kämpfer in diesen Kampf gegangen. Also mag sein, dass man
guck
das so
ein bisschen... Guck dir den Kampf an. Es ist wirklich, wenn ich mich nicht völlig täusche, ist es sogar von Dana White Kampf des Abends gewesen. Ich glaube ja. Und da bin ich übrigens völlig einer Meinung. Das ist absolutes Entertainment. Das ist der Kampf, den du dir auch noch zweimal angucken wirst. Verspreche ich dir.
Ja.
Wirklich, wirklich cool. Und damit möchte ich übrigens der Carlos Ulberg, der muss einfach nur lernen, seinen fucking Kinn einzuziehen. Dann hat der so verdammt großes Potenzial, weil der hat schon...
Yeah. Torch and Tony L. Once again.
Come on. So, herzlich willkommen zurück. Gerade eben gab es ein technisches Problem hier bei Jordan und Palm. So wie ihr das gewohnt seid, gibt es ab und zu mal Verbindungsabbrüche zwischen Holland und Deutschland. Ob gewollt oder nicht, wissen wir nicht. Wir konnten es soweit evaluieren, dass bei Jordans die Sicherung rausgeflogen ist. Und das führte dazu, dass das Internet nicht mehr mit dem Home-Provider in Verbindung treten konnte. Das ist natürlich für euch Glück, für alle, die keine großen MMA-Fans sind, denn das hat uns in den letzten, ja, wir saßen jetzt hier bestimmt eine Stunde dran, bis wir das Problem gelöst haben, also in der Zeit
bis wir es überhaupt gemerkt haben.
Bis wir es gemerkt haben, dass eine Sicherung draußen ist, genau. Und haben uns entschieden, dass wir jetzt natürlich das Thema oder so ein bisschen überleiten auf andere, wichtigere Sachen im Leben.
Als ich will MMA. Nur kurz wissen, ob du Kai Kara Friends geguckt hast.
Ja, das habe ich gesehen.
Das war doch auch wieder so ein Ding, wo niemand mit gerechnet hat.
Das war gut, ja.
Ja, war wirklich gut. War
absolut okay,
gut. Aber gut, ich bin gespannt, was für andere große Dinge passiert sind, wo du findest, dass man über die reden muss.
Nee, es ist eigentlich überhaupt nichts passiert. Ich muss erst mal
ganz kurz... Du hast doch meinen Penis heute Morgen überhaupt nicht gesehen.
Ja, ja. Ich lasse den, der muss ein bisschen ziehen, der Witz.
Kannst du grillen kurz einblenden?
Der muss ein bisschen ziehen. Ich glaube, dann wird er besser.
In der Post...
Ja, ich wollte kurz mich nochmal bedanken bei allen Patreon-Spendern. Es sind wieder 2, 3 dazugekommen.
Werner Wolters ist dazugekommen.
Okay, also wie immer habe ich mir die Namen nicht notiert. Ich bedanke mich einfach bei allen und wollte darauf hinweisen, dass es jetzt auch noch Instagram gibt. Und ihr werdet euch fragen, wozu brauchen die denn jetzt Instagram? Das ist wirklich unfassbar. Also was wir da auf Instagram bieten, wir haben schon ein Bild hochgeladen eine Story veröffentlicht. Also ich kann es euch einfach nur empfehlen, instagram.com/Jordan und Palm.
Wir gehen das sicher auch mal live.
Ja, also auf jeden Fall.
Und speichern das auf IGN-TV, sprich, dann könnt ihr euch im Nachhinein angucken, wie scheiße der Ricky aussieht.
Also erstens mal habe ich aus gutem Grunde das Format Podcast für mich entdeckt, weil ich keine Lust habe, mich ständig herzurichten, wenn ich irgendwas aufnehme.
Hey, du hast dich heute wunderschön hergerichtet.
Ey, pass auf, ich muss es kurz erklären. Also ich sitze hier mit einer Palme, wie es im Endeffekt dann auch zum Namen passt, ja. Und der Grund, warum ich mit dieser Palme hier sitze, ist, dass ich immer noch nicht zum Friseur kann. Also ich kann natürlich theoretisch zum Friseur, aber ich habe es ja schon mal gesagt, ich verzichte da erstmal drauf. Ich gehe davon aus, dass hier in Deutschland die Corona-Zahlen die nächste Zeit extrem nach oben gehen werden und ich würde weiter gern ohne Coronavirus durch mein Leben marschieren und versuche weiterhin vermeidbare Kontakte ja möglichst auszuschließen. Und ich bin der Meinung, ein Friseurtermin ist zwar jetzt nicht unnötig, aber, also bei mir gerade sowieso nicht, aber...
Man muss sein Leben dafür nicht aufs Spiel setzen.
Ich kann diese Kontakte aktuell vermeiden. Ich setze mir halt eine Mütze auf, aber renne natürlich nicht den ganzen Tag zu Hause mit einer Mütze rum. Also,
sieht es doch gar nicht aus.
Damit die Haare mir nicht ständig da vor den Augen rumbaumeln, habe ich die jetzt hier vorne zusammengeflochten und mir nach oben, weiß ich, mit so einem Gummi festgemacht halt. Ich kenne da den Fachbegriff nicht. Ja, und so sitze ich halt nun hier. Es ist halt einfach ein Audiomedium und ich finde, dafür ist es echt fast schon super.
Das aber ist, auch nur fast.
Naja.
Aber sagen. Irgendwann machen wir auch wieder IGN-TV. What? Und ich finde, du übertreibst maßlos.
Ich bin wahnsinnig eitel. Also das ist leider Gottes echt ein Problem für mich. Deswegen wollte ich auch ganz lange...
Bist du wirklich eitel?
Ja. Sehr, sehr eitel. Ist ein Minderwertigkeitskomplex, den ich damit... Oder ja, ich denke mal, das ist ein Minderwertigkeitskomplex, den ich da habe, weil ich meinem ganzen Leben ja immer nur auf mein Äußeres reduziert wurde. Und da habe ich mich halt dran gewöhnt, dass man sich immer schön herrichten muss, wenn man irgendwo
hingeht. Du hast dich immer hochgeschlafen, ne?
Das war schon immer meine Stärke, ja. Selbst wenn man es nicht wollte, also ich habe es dann trotzdem gemacht.
Wieder die Grillen. Genau, saulustig. Nee, erzähl mal, was gibt's Großes Neues?
Also es gibt nicht viel Großes Neues.
Ach, du wolltest nur von deiner Palme erzählen oder was?
Nein, ich wollte jetzt einfach nicht die ganze Zeit nur über MMA reden. Weil ich mir vorstelle, dass der ein oder andere vielleicht nicht die komplette Card von uns auseinandergenommen hören möchte, sondern vielleicht auch andere Themen ganz interessant findet. Aber es gibt durchaus Dinge, zum Beispiel habe ich diese Woche wieder mit dem Radsport begonnen und habe letzten Sonntag... ich habe auf Instagram geschrieben, mir die Füße nass gemacht, wie man das schön sagt. Das ist, glaube ich, eher ein amerikanisches Sprichwort. Aber was ich damit meine, ist, ich bin mal eine kleine Runde gefahren, so 45 Minuten. Dann am nächsten Tag habe ich mit dem Fahrrad geputzt, schön hergerichtet und war dann echt ready, jetzt mal die Saison zu starten und dann mal, weiß ich nicht, jetzt unter der Woche immer mal wieder 20, 30 Kilometer zu fahren. Also einfach locker und dann am Wochenende mal eine längere Tour zu machen. Und dann gibt es diesen Wetterumschwung. Und ich sag dir was, jetzt bin ich wirklich am Ende mit diesem Scheißwinter. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ich auch.
Es ist anstrengend, ständig sich mit diesem Scheißwetter da neu arrangieren zu müssen.
Hast du mir jetzt eine Frage gestellt oder?
Habe ich schon wieder vergessen.
Du Du hast gerade gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, dann habe ich gerade angesetzt und du hast weitergewalzt.
Ich habe eine Mail gekriegt von einem Hörer.
Darf ich auch mal was sagen?
Ich habe eine Mail gekriegt vom Hörer, der meinte so, eigentlich war Ricky bei STR immer für seine Rants bekannt, warum es hier keine gibt.
Und dann, Rants.
Ja, Rants. Und dann wusste ich nicht, was ich darauf antworten sollte, warum ich nicht mehr rante. Zurückgeschrieben, keine Ahnung, ergibt sich halt nicht. Jetzt weiß ich's, ich kann gar nicht richtig Fahrt aufnehmen, weil jedes Mal werde ich hier unterbrochen, mittendrin.
Du hast mir eine Frage gestellt, du Horst.
Das war eine rhetorische Frage. Was?
Nee.
Nein,
keine. Wie es mir geht mit dem Winter, weil mich betrifft's noch viel direkter als dich, weil ich habe von einem Laufkollegen die Einladung bekommen, weil er bald wieder in festem 9-to-5-24-7 Dienstlohnbrot steht und die Selbstständigkeit verlässt, ob ich nochmal mit ihm so einen langen Lauf machen will und von Wageningen oder von ganz am Arsch der Welt Dieren nach Utrecht laufen will, 2 Tage mit einer Übernachtung dazwischen und jeden Tag 55 Kilometer nur Trails durch den Wald. Und ich habe gedacht so, yes, der Schnee ist weg, die Sonne kommt raus, es ist Frühling, das wird ein tolles Erlebnis. Und jetzt heißt es, dass ich am Mittwoch und Donnerstag in Eiseskälte mit strömendem Regen, 90% Regen angekündigt an beiden Tagen, mit Gegenwind durch den Wald laufen muss, jeweils 55 Kilometer pro Tag.
Woher weißt du, dass da Gegenwind ist?
Weil man das vorher sieht.
Ja, aber das kann ja nochmal, kann das, also...
Dann läufst du halt einfach... Ja, es kann natürlich, es kann sich immer ändern, aber ist leider...
Ja, warte mal, aber lauf doch die Strecke einfach andersrum.
Nee, das machen wir nicht, weil passt mit den Hotelbuchungen nicht mehr. Aber das macht den Regen auch nicht wett. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Schönwetterläufer.
Ja, ich auch.
Guck mal, aber gut, dass du mich die ganze Zeit reden lässt. Ich bin ein Schönwetterläufer.
Also du läufst gerne im Schönwetter.
Ich laufe sehr gerne in schönem Wetter und ich hasse es, im Regen zu laufen.
Hast du es nicht, wenn es regnet, oder muss es...
Halt's mal. Aber, mal ganz ernsthaft, wenn du so lange läufst, das kostet Energie und irgendwann, wenn es dann so schifft, dann fängst du irgendwann auch an auszukühlen nach 5 Stunden oder so laufen. Und dann ist auch der Boden matschig, das macht's Laufen anstrengender. Also ich kann da voll mitfühlen.
Ich hätte doch noch ein Thema, das ich ansprechen wollte, aber herzliches Beileid für die Tour. Und zwar, das fällt mir jetzt gerade ein, eigentlich haben wir das Thema MMA schon zu den Akten gelegt, aber auf der UFC 259 Card kämpfte ja auch Drew Dober. Das wiederum ist der Schwager von Nick Hain. Und letzte Woche, beziehungsweise diese Woche,
habe ich mir
zum ersten Mal diese pädophilen Show da angeguckt, von der du ja schon mal in einer zurückliegenden Folge berichtet hast.
Das kann sehr... shit! Halt, ich habe Dings Studio Link... Doch. Habe ich es gekillt? Ja. Nee, halt.
Also ich höre dich, ist alles gut. Mein Gott, das ist...
Puh! Also, Entschuldigung, wirklich. Mann! Ist doch sehr froh, dass, wenn es so wäre, dass ich dann gedrückt hätte. Aber erzähl.
Unglaublich. Also in jedem Fall habe ich mir jetzt zum ersten Mal diese Pedo-Show angeguckt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Muss man auch nicht unbedingt nennen.
Kannst du es bitte nicht Pedo-Show nennen? Das kann man zusammenschneiden und böse Sachen draus machen.
Ja,
dann Anti-Pedo-Show oder wie auch immer.
Ja. Auf jeden Fall, ich habe ja schon mit Schlimmem gerechnet, nachdem du mir da berichtet hast, wie das so abläuft. Und ich bin sehr zwiegespalten. Ja, also was ich da sehe, finde ich verachtenswert von beiden Seiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
sag ich doch.
Ja, aber man muss es wirklich erst mal selbst gesehen haben, um zu verstehen, was du damals gemeint hast. Also als du mir das damals erzählt hast, dachte ich so, ja, ey, komm, das sind die letzten Schmierfinken da. Also da habe ich nun überhaupt kein Mitgefühl. Aber es gab, ich weiß nicht, hast du diese neue Folge schon gesehen?
Ich habe da einmal reingeguckt, aber erzähl.
Ich habe die aktuellste Folge gesehen. Da ist es so, dass sie natürlich wieder versuchen, irgendwelchen Männern, die wahrscheinlich mit Minderjährigen chatten, weil wahrscheinlich sage ich deshalb, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wir wissen überhaupt nicht, wie alt oder wie für alt. Moment.
Und auch das Profilfoto kennen wir nicht,
auf
das
die reagieren. Was die Lockvögel gesagt haben, wie alt sie in Wirklichkeit sind, oder? Also das ist
ja, aber das sagen sie übrigens, gesagt. Das muss man auch mal einfach sagen, du chattest da mit jemandem, du siehst ein Profilfoto, was wahrscheinlich nicht aussieht wie ein kleines Mädchen, und das ist ja nicht die erste Frage, die du im Internet, wenn du jemanden kennenlernst, sagst, wie alt bist denn du?
Weißt du, was ich meine? Okay, da muss ich sofort einhaken. Moment. keine von den Mädels, oh, die sind ja verblurrt so, oder ich weiß nicht, wie der Fach auch, verpixelt sind die ja, die Mädels, also, dass du die nicht erkennst, aber du erkennst einfach schon an der Art und Weise, wie sie reden und auch so ein Stück weit, wie sie geschminkt sind, beziehungsweise welche Frisuren sie tragen, dass das jetzt keine Frauen, weiß ich nicht, sind keine 25-jährigen oder 30-jährigen Frauen. Also das, finde ich, erkennt man trotz Pixel. Und dann gehe ich davon aus, dass man es auf jeden Fall erkennt, wenn man mit dem Videochat hält. Das heißt, wenn es da den ersten Kontakt gibt oder ein Videochat, dann würde ich zuerst mal fragen, hey, wie alt bist du denn eigentlich? Weil, also das kann mir keiner erzählen, dass die so alt aussehen, dass ich nicht stutzig werde als 30-jähriger Familienvater. Also sie sehen jung genug aus, das möchte ich sagen, aber trotzdem weißt du noch nicht, wie alt sie sind. Und es wäre ja im Prinzip jetzt erstmal rechtlich nichts dagegen einzuwenden, wenn sich da ein 40-Jähriger mit einer 19-Jährigen irgendwie arrangiert oder so. Das ist ja dann vom Gesetz her, genau, in Ordnung, moralisch ist ein anderes Thema, aber genau, sei es drum. Jetzt in dieser Folge, was mich da wirklich, also fassungslos gemacht hat, war, Nick Hein wollte mit seinen Typen und Mädels, mit denen er da versucht, die Leute hops zu nehmen, denen eine Falle stellen und einer von diesen Typen, ja, hat aber nicht angebissen, ist nicht zu so einem Ort gekommen, wo man sich eigentlich verabredet hat, wo sie den dann zur Rede stellen wollten. Also sind sie zu seinem Haus gefahren und wollten den an der Haustür zur Rede stellen.
Hä, aber der hat doch dann Gewissensbisse eventuell bekommen und dann war er eben, das ist das, was ich eben meine. Oder sehen wir das
anders? Moment, es ist jetzt von dem Fall, weiß ich nicht, ich kann ja nicht, keine Ahnung, ob der Gewissensbisse bekommen hat.
Ja, aber er ist auf jeden Fall nicht gekommen, er hat sich nicht getroffen. Das ist ein Unterschied, ob du mit jemandem im Internet
chattest oder ob du zur Tat. Aber er hat dem Mädel zur Tat Penisbilder geschickt,
oh, okay, okay,
und so,
okay,
Sachen.
Gesehen,
und
ja,
hat
ja,
auch
okay,
sehr
okay,
deutlich.
Okay, okay, okay.
Ja, das habe ich jetzt natürlich alles nicht erzählt, weil es für mich ehrlich gesagt auch gar nicht so wichtig ist, weil ich auf was anderes hinaus will. Und zwar die Nummer von Nick Hein, ja. Also er wollte jetzt praktisch den Typen zur Rede stellen.
Telefonnummer?
Die hatte ich übrigens mal. Das ist auch noch, die Nick Hein-Geschichte muss ich dir auch noch erzählen. Vielleicht nicht heute, aber ein andermal. Da gibt es auch noch eine Geschichte zwischen Nick Hein und mir. Aber jetzt, du bringst mich immer wieder raus.
Oh, jetzt, das ist Teasing. Gut, gut, du bist ein Vollprofi, mein Freund.
Es gibt wirklich, das ist wirklich fast schon skandalös. Es ist also fast schon skandalös, aber ein anderes Mal, erinnere mich dran.
Nächste Folge oder übernächste.
Oder übernächste.
Für Patreonen.
Ich versuche jetzt wieder meine Gedanken zu fassen, was mir nicht leicht fällt, muss ich sagen, weil ich immer wieder abgelenkt werde. Aber ich verstehe es, ich mache es ja genauso. Also, Nick Hein möchte den vermeintlich pädophilen Mann hops nehmen, stellt ihm eine Falle, er kommt nicht. Und ich meine mich zu erinnern, dass er schon mal irgendwie kurzfristig abgesprungen ist, zu einem Treffen nicht kam. Und Nick Hein hat gesagt, er möchte diese Arbeit jetzt einfach nicht opfern und noch länger warten und ihm noch mehr Möglichkeiten geben. Er fährt jetzt mit seinem Team zu dem Mann nach Hause und stellt ihn dort zur Rede. Und sagt dann noch im Video, das er ja immer so vertont, sagt er noch so, wir wissen, dass wir hier eine Familie in den Ruin treiben können. Aber uns geht es nicht um die Familie. Es geht uns darum, der Frau Rheinwein einzuschenken, damit sie weiß, was ihr wow. Mann da macht und hin und her. Jetzt fahren die zu dem Typen, umstellen das Haus, ja, und auf einmal bemerken sie, dass sich die Familie in Bewegung setzt. Und zwar mit einem Kinderwagen, ja. Familie geht zum Discounter, geht da einkaufen, das ganze Team positioniert sich wieder, filmt das mit Drohnen und was weiß ich alles, und spricht ihn dann darauf an, während er ja nach dem Supermarktbesuch mit seiner Familie und mit seinem kleinen Kind da sich von dann macht, stellt ihn da mehr oder weniger zur Rede. Die Frau wird, hey, wissen Sie, was Ihr Mann da macht? Die zeigen die Chatverläufe, die zeigen die Penisbilder und knallen der das da voll rein. Und ich sitze nur vor meinem Handy in dem Fall und denke mir so, nee, das geht nicht. Weil jetzt mal ganz davon ab, was das für ein Schwein sein mag. Hier traumatisierst du eine junge Frau, ja, und das hat nichts damit zu tun, dass man hier Pädophile zur Rede stellen möchte oder Aufklärung dazu leisten, aufklären möchte, was die für eine Scheiße bauen. Und das war für mich der Moment, wo eigentlich schon die Sendung verloren hat. Also, so sehr ich das verabscheue.
So lange hat's gedauert?
Ja, bis dahin wurde ja einfach nur gelabert. Ja, da wurde halt immer nur erzählt, was man alles so gemacht hat. Und das war immer enorm bedeutungsschwanger und hatte so viel Pathos, dass ich mich fast schon über mein Handy erbrochen habe. Es war wirklich widerwärtig, mit was für einer Glorifizierung die da arbeiten. Das ging für mich gar nicht. Ein weiterer Fall war dann, um das kurz zu machen, dass wieder so ein Typ halt, der irgendwelche Fotos geschickt hat und eindeutige Texte, was er mit dem jungen Mädel machen möchte, zu einem Bahnhof gelockt wurde und da zur Rede gestellt wurde. Man muss dazu sagen, sie holen dann auch immer wieder die Polizei dazu und die Polizei findet das natürlich dann schon, ja, ganz klar verfolgenswert, kann man so sagen, ja, weil es ist ja auch eine Straftat. Und ich glaube, ich könnte besser damit leben, wenn das nicht im Nachhinein online gestellt werden würde. Das ist für mich, glaube ich, das große Problem. Also, ich finde es ja gut, dass Leute da was bewirken möchten und gegen Pädophile vorgehen möchten. Aber ich habe das Gefühl, dass die Intention nicht ist, eine bessere Welt zu hinterlassen, sondern selber davon zu partizipieren. Und das macht es für mich
natürlich.
So ekel. Ja, aber das macht es für mich so ekelerregend.
Ja, aber hallo, ja genau, das ist ja das Problem. Und es ist auch noch, ich finde, wenn man was gegen Pädophile machen möchte, ja, da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber diese Selbstjustizgeschichte und da ein YouTube-Filmchen von zu machen und sich als den mega geilen Checker hinzustellen, das finde ich, dann sollen sie lieber Geld sammeln und den Opfern helfen oder in die Politik gehen und dafür sorgen, dass die Polizei mehr Ressourcen hat für sowas. Ich finde, dieses zur Schaustellen auf YouTube, das macht's komplett verachtenswert.
Und nochmal, das muss man wirklich herausstellen, finde ich nochmal. Ich finde, die Typen, ja, absolut widerwärtig. Und da kommt es einem echt auch hoch, weil die wissen, dass es junge Mädels sind oder beziehungsweise dann auch Kinder sind. Und die schicken da Bilder, die sind einfach unangemessen. Da gibt es zu Beginn so einen Einspieler von, ich vermute mal, es ist ein Türke, der heißt Mohammed und ja, also ist arabischstämmig, sag mal so, ja. Und du siehst ihn dann, wie er sich dann immer so über die Lippen leckt und auch eindeutige Sachen fragt und so. Und da denkst du dir halt so, ey, das Dreckschwein, das alte Dreckschwein, was soll denn sowas? Ey, wirklich, lass doch das Mädchen in Ruhe. Findest du es nicht? Also hast du da keine moralischen Bedenken oder Gewissensbisse oder sonst irgendwas? Nee, das ist dem alles scheißegal. Der möchte halt sein Ding da irgendwo reinschieben. Da habe ich dann schon auch das Gefühl gehabt, dass ich mir dachte, ja, greift dieses Dreckschwein und stellt ihn zur Rede und am liebsten haut ihm einen aufs Maul. Aber also vielleicht war es der falsche Fall, mit dem ich eingestiegen bin, dass man dann gleich die Familie so mit reinzieht. Das fand ich, das ging gar nicht. Das ging überhaupt nicht. Gar nicht. Null. Also da muss
das
andere
Wege. Das ist ja übrigens so, dass und ganz kurz, ich muss noch was fragen. Die Polizei darf.
Wie ist denn das eigentlich, wenn die diese Unterlagen, die sie gesammelt haben, beziehungsweise die Aufnahmen, die sie gemacht haben, wenn sie damit direkt zur Polizei gehen würden, ja, das müsste doch eigentlich schon reichen. Die müssen denen doch gar nicht zur Rede
stellen. Glaube, pass auf, ich sag dir mal was. Ich habe auch schon mal, glaube ich, mit dem Roman recht lange über diese Sendung, die gibt's ja weltweit, geredet. Und es ist so, dass es ganz, 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 ganz oft nichts damit passiert, weil diese Chatlogs noch eher, aber wenn sie irgendwelche Sachen aufnehmen, ja, irgendwelche FaceTime-Gespräche und so, das ist ja überhaupt nicht erlaubt. Du darfst ja überhaupt nicht ungefragt jemanden aufzeichnen, selbst wenn du mit ihm ein FaceTime-Gespräch führst und dass du das dann auch noch veröffentlichst. Also die sind da selber mit einem Bein und kann man sagen, Robin Hood und so, weißt du? Also sie machen
ich meine, ohne veröffentlichen. Also wenn du damit direkt zur Polizei gehst. Ja, aber
trotzdem, hast du mal, das ist so schwer, mit Ton- oder Bildaufnahmen irgendwas zu landen, meines Wissens.
Also wenn du jetzt eine Sprachnachricht bekommst, Beispiel, okay? Meine Frau kriegt eine Sprachnachricht von irgendeinem Typen. Okay, das ist ein blödes Beispiel.
Das ist aber was anderes, weil da schickt er sie von. Naja, aber vor allem, der schickt er die Sprachnachricht. Das ist was anderes.
Aber solche aber hatten sie doch. Sie hatten doch so Sprachnachrichten auf ihrem Handy, wo irgendein Typ einem minderjährigen Mädchen sagt, dass er mit ihr eindeutige Dinge machen möchte. Kannst du damit nicht
die Polizei? Ich bin kein Jurist, bestimmt, mit Sicherheit. Aber das machen sie eben nicht. Das ist ja dieses Ding. Es ist ja alles, das große Vorbild ist ja To Catch a Predator, die Fernsehsendung. Und auch da machen die es ja immerhin so, dass sie mit der Polizei so zusammenarbeiten, dass die vorher schon benachrichtigen, die an einem Wochenende oder so 20 Leute in so ein Trap House bestellen. Und dann die Polizei in der Garage wartet und einen nach dem anderen, wie sie ankommen, halt dann einkassiert, nachdem sie das Gespräch geführt haben. Also,
Ja, das Problem, was ich habe, es gibt genügend Leute, die sich eben gegen Pädophilie einsetzen und versuchen, natürlich auch betroffene Männer irgendwie Hilfe zu geben, dass sie in Therapie können und so. All das konterkariert man mit solchen Aktionen, weil die Männer natürlich noch größere Probleme haben werden, sich dann irgendjemanden anzuvertrauen, weil sie sofort stigmatisiert werden. Also auch da leistest du eigentlich dem Ganzen
nicht Bärendienst, ja. Und man muss ja auch sagen, die Hauptentschuldigung von diesen Männern ist, ich wollte mich mit einem Mädchen treffen und sie warnen, dass sie sich nicht einfach mit Leuten im Internet treffen soll. Und diese Entschuldigung geht fast immer durch, weißt du? Weil die können, und die zweite Entschuldigung, die sie haben, und die auch immer im Zweifel für den Angeklagten, was ich auch richtig finde, ist, dass sie sagen, Ich habe gedacht, die sagt, dass sie 16 ist, aber das sagt doch jeder. Ich habe mich auch jünger gemacht. Ich bin nämlich auch nicht 42, sondern ich bin 66. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also das
aber da hat er dann endgültig verloren. Also bei
in Amerika,
mir.
In Amerika landen viele im Knast und werden dann auch in so eine komische Kategorie und ein Leben lang müssen sie sich melden in der Nachbarschaft und bei jedem Nachbarn und sagen, hey, ich habe mal mit jemandem im Internet gechattet und Dickpics verschickt. Ach, was für ein Leben.
Leute, ich wollte heute länger machen. Der Jordan hat gesagt, er muss unbedingt kochen. Das führt dazu, dass Jordan und Palm jetzt schon beendet ist. Tut mir leid. Bis dann.
Ciao. Das tut mir auch leid. Ciao.